Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Power in the Blood. Endlich können wir weitermachen. Wir sind in unserer dritten Einheit. Wir hatten in unserer ersten Einheit das Thema, warum ist das Sühneopfer notwendig? Und in unserer zweiten Einheit hatten wir das Thema Jesu Sühneopfer, ein Ausdruck der Liebe Gottes? Fragezeichen. Und heute beschäftigt uns das Thema, welche Kraftwirkung hat das Blut Jesu? Wir haben uns die letzten beiden Male sehr stark um diesen Sühneaspekt gekreist und wir haben uns sehr viel damit beschäftigt, weil das Thema der Sühnung unserer Sünde und Schuld ist etwas, was sehr unterbelichtet ist und auch sehr umkämpft ist in unseren Tagen, weil immer mehr Menschen oder auch Theologen und Prediger, Bibellehrer leugnen, dass durch das Kreuz Gottes Zorn abgewendet werden musste. Also das ist der primäre Fokus der Sühnung. Wenn du das Wort Sühnung hörst, wenn es dir so geht wie mir, das ist so ein altes Wort, dann weiß man gar nicht, was bedeutet denn das eigentlich genau. Ja? Jeder weiß, okay, das hat irgendwas mit dem Kreuz zu tun, aber was ist der Fokus von der Sühne? Und die Sühne trägt die Schuld ab und wendet auch den Zorn Gottes vom Menschen, vom Sünder ab. Wir lesen in 3. Mose 17, Vers 11, denn im Blut ist die Lebenskraft, deshalb habe ich das Blut dazu bestimmt, dass ihr es am Altar verwendet. Dort sorgt es für Sühnung zwischen mir und euch. Nicht nur ihr habt eine Problematik, sondern ich habe auch eine Problematik. Das ist, Beziehung ist ja was Wechselhaftes, Wechselseitiges. Ja? Und wir haben hier ein Problem miteinander. Auf eurer Seite steht das Problem der Sünde. Und diese Sünde erregt meinen gerechten Zorn gegen die Ungerechtigkeit, die ihr fabriziert. Und so steht das beides gegeneinander. Das Blut sorgt für Sühnung zwischen mir und euch, denn das Blut mit seiner Lebenskraft ist es, das für Sühnung sorgen kann. So hat Gott das kreiert, so hat Gott das gemacht, um auch die Dramatik zu zeigen, was Sünde auch macht. Adam und Eva haben es ja auch schmerzlich erlebt, dass Gott gesagt hat, wenn du sündigst, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sterben. Also die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Das ist auch im Neuen Testament noch so. Das lesen wir im Römerbrief, das berühmte Wort der Sünde sollt, sagt Luther, glaube ich. Der Sünde sollt ist der Tod. In einem Teenie-Gottesdienst könntest du das nicht sagen. Was, Soldat oder was? Der Sünde sollt, der Sündelohn ist der Tod. Und das Sühneopfer ermöglicht wieder die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Und wir haben uns dann in der zweiten Einheit darüber unterhalten, was ist aber daran Ausdruck von Liebe Gottes? Ausdruck von Liebe Gottes ist folgendes, dass Gott selber die Initiative ergreift, seinen eigenen Zorn abzuwenden. Also Gott ist der, der die Initiative gibt und nicht der Mensch. Nicht der Mensch befriedet Gott durch sein Opfer, sondern Gott stellt ein Opfer, schon im Alten Testament, Gott stellt ein Opfer zur Verfügung, was wir Menschen nehmen können. Und da ist nichts, was der Mensch bringt durch seine Leistung. Es ist immer Gottes Gnade, Gottes Initiative und er schafft das Opfer. Aber Tieropfer konnten nicht langfristig von ihrer Effektivität uns von Sünde befreien. Das konnte nur der eine, und zwar Gott selbst, der aus der Ewigkeit kommt und kann auch die ewige Konsequenz der Sünde und die ewige Konsequenz von Gottes Zorn abtragen. Und ja, in seiner heiligen Liebe sühnt Gott selbst in Jesus Christus unsere Sünde. Also Jesus Christus opferte sein Leben und trug stellvertretend für uns Gottes Zorn und er erlitt die gerechte Strafe für die Sünden der Menschen. Und für unsere Gesetzesübertretungen wurde er verdammt und wie der Bibellehrer R.C. Sproul sagte, vom Vater verlassen und er erlebte am Kreuz das volle Maß der Hölle. Das ist das, was Jesus am Kreuz erlebte und dadurch wurde der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Gott ist ein gerechter Gott. Er ist nicht mal so, mal so. Und die Entzweiung wurde dadurch beseitigt. Das ist mal ganz grob zusammengefasst eine Wirkung des Blutes Jesu, die Sühne. Eine sehr zentrale, und wir müssen viel Zeit darauf verwenden, weil es auch die am meist umkämpfte ist und am meist geleugnete. Aber es gibt noch weitere Wirkungen des Blutes Jesu. Und bevor wir uns einen kurzen Überblick reinholen und dann in ein Thema besonders einsteigen, mal die Frage an euch. Was fällt euch ein? Und das muss nicht richtig sein, aber was verbindet ihr denn Es ist Kraft in dem Blut. Was, welche Kraft? Was bewirkt denn das Blut Jesu? Das Blut Jesu übrigens nicht als magischer Trank oder so, sondern das Blut Jesu als Umschreibung für das Sterben Jesu Christi. Ja, beim Abendmahl wird ja auch, sagt der Jesus, dass sein Blut vergossen wird, was nichts anderes heißen soll, ich werde sterben. Ja, mein Leben in diesem Blut ist Lebenskraft und das gebe ich für euch. So, was verbindet ihr mit der Wirksamkeit oder Wirkung des Blutes Jesu? Was kann es denn tun? Was fällt euch da ein? Und es ist nicht schlimm, wenn es falsch ist. Heilung. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, genau. Befreiung von Gebundenheit. Ganz kurz, Befreiung von Gebundenheit welcher Art? Also Befreiung vom Satan, würdest du jetzt sagen. Also teuflische Gebundenheit, bitte. Schutz. Wovor? Ja, okay, in die gleiche Richtung. Genau, richtig. Schutz vor dämonischer Gebundenheit oder teuflischen Attacken. Ja, also sich unter, man hört das ja auch manchmal in Gebeten. Stell dich unter das Blut Jesu. Schutz, okay, interessanter Aspekt. Was verbindet ihr noch damit? Gemeinschaft mit wem? Gemeinschaft mit den Heiligen. Abendmahlsgemeinschaft. Was ich jetzt gleich mit euch machen möchte, einige Aspekte, die sehr prominent in den biblischen Schriften sind, die sehr eindeutig auch davon sprechen, welche Wirksamkeit das Blut Jesu hat. Aber die Dinge, die ihr vielleicht genannt habt, die jetzt nicht in der Liste auftauchen, sind dennoch wahr und gehören auch mit hinein. Manchmal sehen wir nur einen Halbsatz, wo auf etwas hingewiesen wird, was das Sterben Jesu bewirkt. Aber es wird jetzt nicht groß, ich sag mal, keine große Theologie darauf gebaut. Ja? Aber es gibt einige Themen, die sind schon sehr im Zentrum und dadurch auffälliger. Und eine Wirkung des Blutes Jesu ist die der Rechtfertigung. Und das lesen wir in Römer 5, Vers 9. Da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind. Durch sein Blut gerechtfertigt. Das ist deswegen interessant, weil in unseren nachreformatorischen Kreisen, also alles, was nach der Reformation so am Blühen war, und auch wir, verbinden die Rechtfertigung in der Regel mit dem Glauben. Rechtfertigung durch Glauben, das ist das, was Luther so, ich sag mal, berühmt gemacht hat. Also er hat es berühmt gemacht und er wurde dadurch berühmt, beides. Rechtfertigung durch Glauben und nicht durch Gesetzeswerke oder durch andere Priester, die mich gerecht sprechen. Aber aus biblischer Sicht ist das natürlich richtig, aber nicht nur. Rechtfertigung, unsere Rechtfertigung basiert auch auf das Blut Jesu Christi. Und John Stott, ich zitiere ihn recht häufig, weil er ein sehr schönes Werk zu dem ganzen Thema geschrieben hat. Ich glaube, das Beste, was man auf Deutsch bekommen kann. Gottes Gnade ist die Quelle und Christi Blut der Grund unserer Rechtfertigung. Der Glaube ist nur das Mittel, durch das wir mit Christus vereint werden. Also ihr habt hier drei Komponenten. Gottes Gnade, Christi Blut und der Glaube. Die Gnade ist die Quelle. Also aus Gottes Herzen kommt das, dass wir vereint sein können mit Gott. Das ist Gottes Entschluss. Aber wie schafft er das? Das schafft er durch das Blut Christi. Also das ist die Basis, aber nur weil Gott, ich sag mal, ein Angebot schafft, heißt es noch nicht, dass es automatisch irgendwie aktiv ist. Und das geschieht durch den Glauben. Also das ist das Mittel, wie wir auch in diese Vereinigung mit Gott kommen. Es ist wichtig, dass wir hier ein Gleichgewicht behalten. Einige, die sehr stark von der Gnade sprechen, neigen dazu, die Notwendigkeit des persönlichen Glaubens nicht so sehr zu thematisieren. Gott ist so gnädig. Er hat alles mit sich versöhnt. Bis zum letzten Winkel der Erde ist die Versöhnung vollständig und komplett. Und dann wird gar nicht darüber gesprochen, ja, aber wie werde ich denn effektiv versöhnt? Und das sehen wir in freikirchlichen Kreisen, dass sehr, sehr stark auf der Gnade, sage ich mal, rumgeritten wird. Aber es wird überhaupt nicht der Hinweis gegeben, wie werde ich errettet? Wie komme ich denn in diese Vereinigung? Weil die ganze Zeit einfach darüber gesprochen wird, wie gnädig der Herr ist und dass er schon alles mit sich versöhnt hat. Ja, hat er. Aber es braucht auch das Mittel des Glaubens, um in diese Vereinigung zu kommen. So wie Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Angebot. Diese Vergebung stellt er bereit. Aber nicht jeder hat in diese Vergebung eingeschlagen. Weil ansonsten würde die Predigt von Petrus zu Pfingsten überhaupt keinen Sinn machen, dass die Leute umkehren sollen von ihrer Sünde und zu Gott kommen sollen, wenn das ein absolutes, totales, ein totales Vergebungsgeschehen gewesen wäre. Das Blut Christi bietet den Grund und darauf kommt dann das Mittel. Okay, eine Wirkung des Blutes Jesu ist unsere Rechtfertigung. Was heißt das? Dass wir einen gerechten Stand vor Gott haben. Dass wir nicht in Selbstvorwürfe vor Gott stehen und auch nicht, dass Gott uns aufgrund unserer Vergangenheit festnagelt. Sondern wir können völlig frei vor Gott treten. Wir gehen mal in den nächsten Punkt. Ein weiterer Punkt ist, den umschreibe ich mit Gemeinschaft, Versöhnung und Frieden. Das könntest du auch noch alles untereinander dröseln, aber ich meine das mal als ein großes Produkt. Gemeinschaft, Versöhnung, Frieden hat alles irgendwie mit Miteinander und mit Beziehung zu tun. Deswegen nehme ich diese Verse mal zusammen. Lukas 22, Vers 20. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier sehen wir diese Blutsformulierung und sie schafft dieses Bündnis. Kolosser 1, Vers 20. Durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Also hier sehen wir, dass die Versöhnung und der Frieden dabei ist, wenn es um das Blut geht, wenn es um das Kreuz geht. Diesen Aspekt finden wir auch in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 18. Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Hier haben wir wieder den Versöhnungsaspekt, dass das eine Wirkung ist des Blutes Jesu. Hebräer 10, Vers 19. Da heißt es, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Es geht, die Sätze habe ich abgekürzt, weil es sonst zu lang wäre. Also hier haben wir wieder das Blut und wir haben Freimütigkeit. Es ist auch ein Beziehungsgeschehen. Ob ich duckmäuserig kommen muss, vielleicht kennt ihr das als Kinder, wenn ihr irgendwas verbockt habt und dann zu Mama und Papa und dann irgendwie sie am besten nur schneiden, so hallo und tschüss. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, als ich mal mit 11 Jahren geraucht habe und meine Mutter irgendwie mich dann fragte, warum ich denn nach Rauch stinke, sagte ich, wahrheitsgemäß. Wahrheitsgemäß sagte ich, wir haben Feuer im Wald gemacht. Ich habe nicht gelogen. Und deswegen stinke ich nach Rauch. Ob das eine gute Idee ist, jetzt Feuer im Wald zu machen, lassen wir mal sein, ja. Aber ich wollte ja nicht lügen. Aber ich bin dann, obwohl es noch gar nicht Bettgehzeit war, schnell unter die Dusche, die Sache in die Wäschebox geworfen und ohne Abend zu essen ab ins Bett. Meine Mutter wusste, Nachtigalle gehört dir trapsen. Was ist denn da los? Da ist doch etwas im Busch. Ja, und dann kam der Tag der Offenbarung. Ich hatte keine Freimütigkeit. Aber die Wirkung des Blutes Jesu gibt uns Freimütigkeit bei unserem Vater. Und es ist schön, dass wenn wir in Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel sind. An diesem Abend betete ich mit meinem Vater und habe meine Sünde bekannt und bin umgekehrt, dass die Freimütigkeit, die ich beim Vater erlebt habe, beim Vater im Himmel erlebt habe, hat automatisch auch eine Freimütigkeit in meinen Umgang mit meiner Familie auch geführt. Es ist schön, wenn man diese Freimütigkeit, die das Blut Jesu bewirkt, auch dann in seinen natürlichen Beziehungen dann auch erleben darf. Das ist eine schöne Wirkung des Blutes Jesu, nicht nur auf geistlicher Ebene, sondern auch auf privater, persönlicher Ebene. Okay, gehen wir mal weiter. Eine weitere Wirkung des Blutes Jesu, das hatten wir eben gerade auch schon gehört, ist die beständige Reinigung. Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Also unser Gewissen wird gereinigt. Das, was das Blut Jesu bewirkt, ist nicht nur etwas, was in der Vergangenheit wichtig ist, dass der Vergebungsausspruch in der Vergangenheit liegt, sondern das Blut Jesu hat Wirksamkeit bis jetzt. Es ist immer noch wichtig, was das Blut Jesu an Kraft hat. Hebräer 10, Vers 22, die Herzen besprengt, ist auch diese alttestamentliche Sprache, wie das Blut auch an den Altar gesprengt wird, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Und das ist etwas, was uns immer wieder ereilen kann und ereilen wird. Und dafür ist die Kraft des Blutes Jesu wichtig. Gereinigt vom bösen Gewissen. Hier dieser besprengt, die besprengt Vokabel. Und der ist Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also wir haben jetzt die Rechtfertigung, Gemeinschaft, Versöhnung und Frieden, Reinigung, beständige Reinigung und den letzten Punkt, den ich erwähnen möchte, der... Bitte. Genau. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja, der Aspekt des Bekennens zur beständigen Reinigung ist deswegen auch wichtig. Ich hatte es schon mal vor längerer Zeit in einer Predigt, glaube ich, erwähnt, dass es Kreise gibt, die die Meinung haben, bei meiner Hinwendung zu Jesus, bei meiner Bekehrung, bitte ich um Vergebung, mir ist die Schuld vergeben und danach brauche ich nie wieder um Vergebung meiner Schuld zu bitten. Sprich, das Vaterunser ist kein Gebet, was ein Christ beten sollte. Das ist etwas, was vor der Kreuzigung war. Jetzt ist uns alle Schuld vergeben. Das geht so weit, dass, ich sag mal, das ist die gleiche Logik, aber eine andere Szene vielleicht, die sagt, ich brauche nicht darum beten, gesegnet zu werden, ich bin gesegnet. Ich bitte nicht um etwas, was ich schon habe. Ich hatte das damals, als ich darüber sprach, erklärt, dass ja, in Christus ist uns vergeben, auch meine zukünftige Sünde. Aber das, was ich mit Gott habe, ist eine Beziehung. Und wenn ich mit Rainer einen Konflikt habe und ich weiß, aber Rainer ist so eine wohlwollende Person, der wird mir nichts nachtragen, wenn wir wieder zueinander kommen, dann gehe ich nicht in sein Wohnzimmer, nachdem wir richtig Krach hatten, wird sagen, ich weiß, dass du mir vergeben hast, komm, wir trinken jetzt ein Bierchen. Dann würde er sagen, ja, in meinem Herzen hege ich keinen Groll gegen dich. Ich habe die Vergebung beschlossen, aber es gibt ja etwas, was wir aufräumen müssen. Denn das steht zwischen uns. Und das soll sich nicht wiederholen. Zeige auch deine Reue, dass dir das leid tut. Und wenn dir ein Mensch wirklich wichtig ist, auch bei deinem, vielleicht beim Ehepartner ist es noch besser, ja, weil, naja, wir sind halt verheiratet, so schnell trennt uns nichts, ne? Auch wenn wir wollen. Ja? Ich gehe davon aus, dass meine Frau mir, die muss mir vergeben, hat sie versprochen. Und trotzdem, wenn ich irgendeinen Mist gebaut habe, dann bitte ich um Verzeihung. So funktioniert Beziehung. Und deswegen ist 1. Johannes 1, wie einige Ausleger dann sagen, das ist nicht für Christen geschrieben, sondern für Nichtchristen. Nee. ja, genau. Schön wär's. Johannes sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, deswegen ist gut, Doris, dass du das nochmal erwähnst, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Johannes spricht von wir, nicht von ihr Ungläubigen, sondern wenn wir, er nimmt sich da voll mit hinein und weiß, ich brauche das Blut Jesu zur beständigen Reinigung und das geschieht durch persönliches Bekenntnis. Und deswegen ist es gut, das Vaterunser zu beten. Einen letzten Punkt möchte ich erwähnen, der auch zentral ist in der Wirksamkeit des Blutes Jesu. Nur ein Beispielsatz, weil es hier sehr pointiert auf den Punkt kommt. Pointiert auf den Punkt kommt, ja, ist eine schöne Formulierung. Der Sieg über Satan. Da geht es in diesen Befreiungsaspekt, den wir vorhin hatten. Und auch Schutzaspekt, Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn, Satan, er wird vorher als der Verkläger der Brüder genannt. Sie haben den Verkläger der Brüder überwunden wegen des Blutes des Lammes. Ganz interessant. Dass eine längst vergangene Tat am Kreuz von Golgatha eine wichtige, zentrale Stellung einnimmt, wenn es darum geht, Angriffen des Satans zu wehren und ihn zu überwinden und ihn, ich sag mal, davon zu jagen. Das Blut Jesu ist Schutz und das Blut Jesu hat Kraft. Deswegen sollen wir es anrufen. Mir geht es nicht darum, dass du unbedingt diese Vokabel verwenden musst. Ja? Wenn du sagst, im Evangelium ist die Kraft oder im Sterben Jesu ist die Kraft oder im Sterben und Auferstehen Jesu. Das sind alles mehr oder weniger Synonyme. Aber wir verwenden hier eine Sprache, die die Bibel selber auch spricht. Und das ist vielleicht auch nicht ganz falsch, dass wir Sprache auch nicht vergessen, auch Vokabel nicht vergessen. Weil wenn wir diese Sprache nicht verwenden, dann fehlt uns der Zugang, wenn wir Texte lesen. Das ist ähnlich mit Sühne. Sühne ist bei vielen überhaupt gar kein Begriff, weil wir diese Sprache nicht mehr verwenden. Deswegen wissen viele nicht mehr, wofür steht das. Und dann kann auch Inhalt verloren gehen, wenn man Vokabel nicht mehr verwendet. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ganz viele Themen, wo wir Dinge vielleicht immer nur umschreiben, aber nicht die Sprache verwenden, die die Bibel verwendet, aber mit diesen Begriffen ganz bewusst etwas transportieren möchte. Und das Blut Jesu zeigt uns einfach dieses Drama auf Golgatha. Ja, wir werden noch sehen, wie wichtig es ist, das Blut Jesu zu betonen im Laufe des Abends. So, hier ist mir wichtig zu betonen, dass das Blut Jesu eine gegenwärtige Wirkung hat für das Hier und Jetzt. Das Blut Jesu ist nicht einfach etwas, was in der Vergangenheit ist, was bei deiner Bekehrung wichtig ist, wo du sagst, okay, ich habe jetzt meine Rechtfertigung vor dem Herrn und ich habe sozusagen eine weiße Weste und das ist super zentral. Aber das ist nur der Startpunkt. Es geht auch weiter. Deswegen ist das Kreuz Jesu, das Blut Jesu wichtig für uns, wenn wir ein schlechtes und beflecktes Gewissen haben. Wenn wir in Sünde gefallen sind, uns verunreinigt haben und Reinigung brauchen, dann brauchen wir das Blut Jesu. Und wenn wir im Kampf mit dem Satan sind, vor teuflischen Versuchungen fliehen wollen und ihn überwinden wollen, dann brauchen wir das Blut Jesu. Wir brauchen das Blut Jesu, wir brauchen das Blut Jesu. Das bedeutet, dass das, was Jesus getan hat, für alle Ewigkeit von Tragweite ist und einen Effekt hat. Dass Jesus gestorben ist, ist nicht einfach eine Randnotiz seines Lebens. Ich hatte es vor einiger Zeit erwähnt, dass es auch in unserem Baptismus einige Strömungen gibt, wo ein Pastor gesagt hat, Jesus musste halt sterben, weil er ein Mensch war und jeder Mensch stirbt. Und dass er am Kreuz landete, ist halt ein Resultat seiner Opposition, weil er sich zu viele Feinde gemacht hat und deswegen war er am Kreuz, aber nicht unbedingt, weil hier drin Heil verborgen ist. Wow. Und dann reicht es nicht einfach zu sagen, in Jesus haben wir Vergebung, dann plädiere ich darauf, im Blut Jesu habe ich Vergebung. Versteht ihr? Und in anderen Kreisen wird nicht mehr über Jesus gesprochen, sondern über Gott. Man verliert Vokabeln und weil man die Vokabel Jesus Christus, Sohn Gottes, nicht mehr ausspricht, weil es irgendwie in einigen Kreisen, vielleicht jetzt nicht in freikirchlichen Kreisen, aber ich möchte jetzt nicht auf fremde Kirchen schießen. Ja, weil man über Jesus Christus nicht mehr pointiert spricht, verliert man Inhalt. Und dann spricht man die ganze Zeit nur über den Schöpfergott, weil Jesus Christus aneckt. Und so kannst du das runterdeklinieren. Wir müssen zurück zur biblischen Sprache, damit wir den Inhalt nicht verlieren. Weil er hat Bedeutung für uns. Und wenn ich weiß, dass das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, hat mir ewiges Leben gegeben. Und ich weiß, ich bin in Gottes Hand geborgen und bin aber jetzt in einem Glaubenskampf und bin in einer Anfechtung, dann weiß ich, dass die Wirksamkeit, die mich zum Leben erweckt hat, auch die Kraft hat, diesen Kampf zu kämpfen und auch zu besiegen und zu überwinden und zu triumphieren. Deswegen ist es wichtig, von der Wirksamkeit des Blutes Jesu, von der Wirksamkeit des Todes überzeugt zu sein, daran zu glauben, darauf zu vertrauen und zu erleben, wie Gott dadurch Wunder wirkt in unserem Leben, in unseren Kämpfen, die wir alle haben, auch in den kleinen Dingen. Amen. Wir sind lange noch nicht fertig. Das war jetzt erstmal ein kleiner Überblick. Ich möchte gerne jetzt auf einen Punkt eingehen, auf eine Wirkung des Blutes Jesu, was, ich denke, eins der prominentesten Punkte ist, die wir im Neuen Testament finden. Und das ist der Punkt der Erlösung. 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19 ist eine der Kardinalpassagen. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wir hatten, glaube ich, schon in der ersten Einheit darüber gesprochen, dass Petrus total hier die Bildsprache bedient aus dem Alten Testament und den Opferritualen. Also du kannst den Opferritus im Alten Testament, wenn du den wegnimmst, dann verstehst du nicht, was Jesus gemacht hat. Und wenn einige daherkommen und sagen, ja, das mit dem Alten Testament, das war alles so brutal mit den ganzen Tieren und so weiter, das hat sich Gott dann anders gedacht und hat das mal, das ist obsolet. Nein, das war ein Schatten auf etwas viel Größeres, was viel Massiveres, dass Gott selbst Mensch wird und sich als Opfer darbringt. Es ist viel gewaltiger als die, an alle Tierschützer, als die ollen Tiere. So gut sie der Herr gemacht hat und wir auch auf sie aufpassen sollen und sie auch gut behandeln sollen, gibt ein gutes Wort auch in Sprüche, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber dass wir Tiere mit Tieren auch gut umgehen sollen, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Aber die alttestamentliche Bildsprache der Opfer ist absolut Grundlage für das, was hier geschieht. Also, das Neue Testament spricht wiederholt davon, dass wir durch Jesus sterben, durch Jesu Blut erlöst worden sind. Was heißt das denn, erlöst zu sein? Hier steht nicht errettet. Hier steht erlöst. Ist das das Gleiche? Befreiung. Also etwas, was angebunden, angekettet war, wird jetzt gelöst. Okay. Auslösen. Was ist denn das für ein komisches Wort? Wer kennt das Wort auslösen? Einige nicht so. Auslösen. Hast du schon mal auslösen gehört? Gehört, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oh. Ein paar Bibelcracks hier. Was würdest du sagen, was ist auslösen? Also irgendwie etwas wieder zurückkriegen, etwas wieder in den eigenen Besitz bekommen. Ja, bitte? Wollen wir unsere Plätze tauschen? Willst du mich erlösen, damit du... Wird teuer. Ja, danke, das hört sich schon ganz gut an. Also einige Cracks sind hier unter uns, euch macht niemand was vor. Im Alten Testament wurden Besitztümer, also Ländereien und so, Tiere, Personen, wir hatten eben gerade mit Ruth und Boas das Beispiel, und auch Völker oder das Volk Israel erlöst. Also dieser Begriff findet sich bei all diesen Dingen und in der Regel ist es durch die Zahlung eines Preises. Da gibt es einen Preis und den zahle ich. Ich erwerbe das, ich kaufe das. Und ganz speziell im Alten Testament der Begriff der Erlösung, des Erlösens. Wir sind halt schnell bei dem Begriff des Erlösens irgendwie Errettung. Das ist irgendwie synonym. Hat auch starke Parallelen, weil es auch um einen Freiheitsakt geht, ja. Aber die Bildsprache des Erlösens möchte noch mehr transportieren, was das denn genau bedeutet. Erlösung. Wir schauen ganz kurz ins Alte Testament, woher dieser Begriff stammt, weil nur dann, wenn man das alttestamentliche Bild hat, versteht man auch, was das Blut Jesu bewirkt, wenn es von der Erlösung spricht. In 3. Mose 25. 25 bis 28 lesen wir. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Wenn aber jemand keinen Löser hat und seine Hand bringt auf und findet, was zu seinem Loskauf ausreicht, dann soll er die Jahre seines Verkaufs berechnen und das, was darüber hinausgeht, dem Mann zurückzahlen, an den er verkauft hat, und so wieder zu seinem Eigentum kommen. Und wenn seine Hand das Ausreichende nicht gefunden hat, um ihn zurückzuzahlen, dann soll das von ihm Verkaufte in der Hand dessen, der es kauft, bleiben bis zum Jubeljahr. Und im Jubeljahr soll es frei ausgehen und er soll wieder zu seinem Eigentum kommen. Wir werden uns jetzt das ganze Thema des Jubeljahres, dass alles sozusagen wieder auf Null gesetzt wird, kompletter Erlass, werden wir jetzt nicht hineingehen, aber Jesus spricht ja dieses Wort auch über sich selber aus. Er ruft das Jubeljahr aus, das Gnadenjahr des Herrn. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema, aber wir sehen es Es geht darum, dass etwas, was mal mir gehörte, nicht mehr in meinem Besitz ist und durch eine Investition eines Preises, den ich zahle oder jemand anders für mich, dass das wieder in meinen Besitz zurückkommt. Also das Lösen ist möglich, indem jemand anders mich erlöst oder in diesem alttestamentlichen Bild, dass ich selber mich erlöse. Das ist möglich. Also erstmal, so, kann ich mich jetzt selbst erlösen? Warte. Aber das ist erstmal der mögliche Gedanke. Das ist einfach ein Wahnsinnspreis und du musst den irgendwie erarbeiten. Und wenn du das hast, dann kannst du dein Eigentum wieder zurückerwerben. Das, was du aber aus deiner Hand gegeben hattest, weil du verarmt wurdest. Also der Löser kauft durch die Zahlung eines erforderlichen Preises etwas zurück und befreit dadurch das Erlöste von Gefangenschaft, von Schulden, von Sklaverei. Aus dem Exil wird jemand erlöst, also das Volk wird aus dem Exil erlöst. Oder man kann auch Menschen vor Todesurteilen erlösen. All diese Bilder sind drinne, wenn es um das Erlösen geht. Warum habe ich eben gerade gesagt, Erlösen ist nicht Erretten? Ja, Jesus ist unser Erretter, aber er ist auch unser Erlöser. Das hat Parallelen, aber das Erlösen spricht eine ganz besondere Sprache. Denn wenn ich einfach nur sage, da errettet mich jemand, dann holt er mich da einfach raus aus meiner Misere. Es ist etwas anderes, als wenn ich sage, da erlöst mich jemand. Die Erlösersprache ist darum so kostbar, weil es uns zeigt, dass unsere Befreiung einen Preis hat. Und nicht einfach nur per Dekret, das ist jetzt so, raus, sondern damit raus, Preis zahlen. Versteht ihr? Deshalb beschreibt Paulus Christus als den, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Und das fußt, da bin ich gewiss, auf Markus 10, Vers 45, wo Jesus selber über sich dieses berühmte Wort sagt. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und damit geht er genau auf dieses Bild ein. Hey Leute, ihr seid verarmt. Ihr selber seid in Sklaverei und ihr selber könnt euch nicht herauskaufen. Und das ist halt das Interessante. Ihr selber seid nicht in der Lage, euch aus eurem Zustand heraus zu navigieren. Ihr braucht einen Löser, der euch auslöst oder erlöst, der euch befreit aus dieser Knechtschaft, aus dieser Zwangshaltung, wo ihr drin seid. Aber um das zu machen, sagt Gott nicht einfach, und jetzt raus, bitteschön. Die Sache funktioniert nur dann, und deswegen gebraucht Jesus selber die Begrifflichkeit des Lösegelds. Er weiß selber, es muss ein Preis bezahlt werden für das, was hier gelöst werden soll. John Stott sagt, diese Bildsprache impliziert, dass wir uns in einer Gefangenschaft befinden, aus der uns nur die Zahlung eines Lösegeldes befreien kann. Und dass dieses Lösegeld nichts Geringeres ist als des Messias eigenes Leben. Also das ist der Kostenpunkt, um in die Freiheit zu kommen. Das ist Gottes Perspektive. Hebräer 9, Vers 11 bis 12. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also hier haben wir wieder eine ewige Erlösung erworben, also nicht nur eine kurzfristige, temporäre, zeitweilige, sondern ein für alle Mal und dann ist es finito. Mit seinem eigenen Blut, Christus, der Hohepriester. Er ist der Priester und das Opfer in einem. Er bringt alles zueinander und schafft diese Erlösung. Die Erlösersprache soll betonen, wie hoch der Preis zur Befreiung war und dass allein das sogenannte kostbare Blut Christi, hört ihr auch in einigen Gebeten, ist ein Zitat aus dem 1. Petrusbrief, das kostbare Blut Jesu. Wer nicht kein Insider ist, denkt so, irgendwie, worüber sprechen die? Aber es ist, wenn wir uns vergegenwärtigen, was Erlösung ist, dass Erlösung einen Preis fordert und dieser Preis ist das Leben Jesu und es ist sein Blut, dann ist es nur recht zu sagen, hey, das ist kostbar. Es braucht etwas wahnsinnig, einen wahnsinnigen hohen Wert, um diese Erlösung zu bewirken, um uns herauszukaufen, um auch zu merken, wie, was war eigentlich nötig für mich? Das sind keine Lappalien. Jesus ist nicht mal eben so geschwind gekommen und sagt, ich sag die mal ein und dann nehme ich sie mit in den Himmel. Sondern das hat alles von Gott abverlangt. Es gibt kein, nichts Kostbares, was Gott zahlen könnte, als dass der Sohn Gottes sein Blut vergießt für uns. Also wenn es um die Erlösung geht, dann ist der Fokus auf den großen Kraftakt Gottes zur Befreiung. Und den beschreibt der Begriff des Erlösens besonders gut. Andere Begriffe wie Errettung, die auch gut und wichtig sind und andere Facetten beschreiben, aber dieser immense Kraftakt und das Aufbringen außerordentlicher Hingabe, das sehen wir besonders in dieser Bildsprache des Erlösens. Und um die Erlösekraft, ja, diese Erlösekraft des Blutes zu ermessen, müssen wir uns jetzt noch anschauen, aus welcher Lage wir denn überhaupt freigekauft wurden. Also, wo sind wir zu verorten, dass Jesus uns da herauslösen muss? Oder anders beschrieben, was sind denn die Gebundenheiten? Ganz konkret vom Bibeltext her, wo die Bibel ganz deutlich aufzeigt, das sind die Gebundenheiten, an die wir verkauft sind, wo der Preis gezahlt werden muss, dass wir da rauskommen. Das ist das Erste, das sind zwei Punkte, die ganz dezidiert so auch benannt werden. Und die schauen wir uns an. Christi Blut erlöst uns aus der Knechtschaft der Sünde. Das ist das, was du von Rainer meintest in Römer 6. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also die Erlösung durch sein Blut, das ist die Wirkung, geschah wegen unserer Vergehungen. In Kolosser 1, Vers 14 finden wir fast dieselbe Sprache. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Dafür brauchen wir eine Lösung, davon brauchen wir Befreiung. Dort sind wir geknechtet und gefangen, in Vergehungen, in Sünden. Und es geht doch weiter in Offenbarung 1, Vers 5. Jesus Christus, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Titus 2, 13 bis 14. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Hier haben wir die Gesetzlosigkeit. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Hier haben wir wieder diese Sprache des Eigentums. Merkt ihr es? Ich bin ehrlich, vor der Beschäftigung des Themas habe ich das Eigentumsvolk mit der Begrifflichkeit des Erlösens und Loskaufens überhaupt gar nicht in Verbindung gebracht. Aber wenn wir uns ins Alte Testament hineinversenken und merken, was bedeutet Erlösen, aus einem Zustand befreien, dafür einen Preis zahlen, damit da etwas wieder ins Eigentum rutscht. Naja, deswegen schreibt Paulus das. Losgekauft von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Hebräer 9, Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den, hier haben wir es, Übertretungen unter dem ersten Bund, also all das, was wir gegen das Gesetz Gottes tun, meinetwegen 10 Gebote und so weiter, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Der Tod ist geschehen zur Erlösung von den Übertretungen. Und 1. Petrus 1, Vers 18, was wir eben gerade schon gelesen haben, dass wir erlöst worden sind von unserem eitlen Wandel, Lebenswandel. Also das sind, ich kann es auch mehr Passagen rauspicken, aber das sind die zentralen, wo von der Erlösung ganz konkret gesprochen wird und was die Erlösung auch meint. Christi Blut erlöst uns aus der Knechtschaft der Sünde. Und dafür brauche es diesen Preis, des Blutes Jesu. Und das zweite ist, Christi Blut erlöst uns vom Verdammungsurteil des Gesetzes. Galater 4, Vers 4 bis 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also hier haben wir wieder das Ziel, wenn der Vater sich etwas zum Eigentum macht, ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn, ja, dann wird der wieder auch eingesetzt mit dem Siegelring zum Sohn. Und auch hier, die Erlösung dient dazu, dass wir wieder unsere Identität bekommen als Kinder Gottes, nah an dem Herzen des Vaters. Also losgekauft, die wir unter dem Gesetz waren. Warum ist das so ein Problem oder warum müssen wir losgekauft werden, die wir unter dem Gesetz waren? Galater 3, Vers 13 gibt uns eine Antwort. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Losgekauft, kann schon nicht mehr sprechen, von dem Fluch des Gesetzes. Also das verhängte, gerechte Urteil, was Gott spricht über den, der Gottes Gesetz bricht. Deswegen der Fluch des Gesetzes. Unter dem stehen wir. Und von dem können wir auch nicht einfach so weg. Und wenn wir wissen, dass wir von der Sünde erlöst sind, in diesem Sinne, dass wir erkauft worden sind, dass wir losgekauft worden sind, dann verstehen wir auch die Dringlichkeit und die Notwendigkeit, dass Jesu Blut für uns fließen musste. Und Jesu Sterben nicht einfach ein Akt seines Menschseins war, so wie dein Sterben und mein Sterben, sondern dass da ein Plan drin steckt. Es ist notwendig, weil wir aus dieser Machenschaft und Knechtschaft der Sünde von alleine nicht herauskommen können. Dafür braucht es diesen Preis, ansonsten macht das ganze Reden von Lösegeld, was Jesus selber in seinem Munde geführt hat, überhaupt gar keinen Sinn. Und darum sagt auch Jesus in Lukas 9, Vers 22, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Lukas 24, Vers 26, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Auf dem Weg mit den Emmaus-Jüngern fragte die das, wo er noch so verborgen war. Das ist super spannend. Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Ja, warum muss er? Warum ist das Kreuz unausweichlich für Jesus? Weil Erlösung auf dem Spiel steht. Weil wenn er nicht erlösen braucht, dann braucht er auch nicht ans Kreuz gehen. Deswegen müssen wir sehr, ich weiß, vielleicht ist es für eure Ohren Waldemar, warum hängst du da so dran fest? Wir glauben das doch. Ja, das ist schön. Aber wir werden in den nächsten Jahren eine wahnsinnige Umwälzung in unseren Freikirchen erleben. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch. Wo diese ganzen Dinge absolut negiert werden. Und der Nährboden wird gerade gelegt. Von prominenten Leuten. Und das sickert so schnell in die Gemeinden, da können wir gar nicht gucken. Und hier geht es nicht um irgendwelche Musikinstrumente, um irgendwelche stilistischen Dinge. Hier geht es um das absolut Wesentliche. Ob wir einen Erlöser brauchen. Nicht Erretter, sondern einen Erlöser, der den erforderten Preis auch zahlt, damit wir aus der Knechtschaft der Sünder auch rauskommen können. Weil wenn er nicht erlöst hat, wenn er nicht erlösen musste, dann sind wir erbärmlich und wir bleiben in unseren Sünden auch verstrickt. Also wichtig ist an dieser Stelle, gerade wenn wir vom Alttestamentlichen herkommen und sehen, hey, da gibt es eine Option, dass ich erlöst werde oder dass ich mich auch selber erlöse. Jesus ist völlig eindeutig. Die Möglichkeit der Selbsterlösung wie im Alten Testament hast du, mein Freund, im Angesicht Gottes nicht. Ich sage nicht, naja, wenn du nicht mehr aufkommen kannst, dann springe ich dir zur Seite. Ich bin so ein Lückenbüßer. Nur für die, die schwach sind, ja, ist nicht der christliche Glaube nur für die, die es nicht hinkriegen in ihrem Leben. Ja, ihr kennt diese These und diese Gedanken. Jesus macht das gleich klar. Ich bin derjenige, der das Lösegeld gibt für alle. So sagt es Paulus. Er ist das Lösegeld für alle. Da ist niemand, der sich selber auslösen könnte. Wir brauchen den Erlöser, der einen Preis zahlt, den wir nicht zahlen können. Der zu teuer ist für uns. Der zu teuer ist für uns. Also das Bild der Erlösung hilft uns zu verstehen, es gibt einen erforderlichen Preis und das Blut Jesu hat die Kraft, diesen Preis auch vollständig zu zahlen. Deswegen ist es in unseren Ohren so komisch, über diese blutigen Dinge zu sprechen, aber es ist Kraft im Blut Jesu. Es ist Kraft, diesen Preis zu zahlen und uns das Leben zu geben. Ich habe eine Frage an euch und die ist knifflig. Also wenn ich jemanden erlöse und den Preis bezahle, damit diese Person befreit wird aus Knechtschaft und Gefangenschaft, dann ist doch die Frage, an wem wird dieser Kaufpreis denn bezahlt? Wem wird der Preis bezahlt? Wer ist die Gegenseite, die auch das empfängt und sagt, alles klar, ich nehme Abstand davon? Du würdest sagen, dem Vater im Himmel wird der Preis bezahlt. Okay, was noch? Was gibt es noch so für Gedanken? Muss nicht richtig sein. Einfach diese Frage stellt man sich selten. Ja? Was denkt ihr? Dem Richter? Bei der Erlösung, da geht es ja darum, dass der den Preis bezahlt, dann auch etwas wieder zurücknimmt. Also wem wird der Preis bezahlt? Dem Vater? Aber dann gehört es schon dem Vater vorher. Und jetzt will er erlösen und muss dann wieder, also er springt einmal auf diese Seite und dann springt er auf diese Seite. Also wer bekommt da? Wer stellt die Quittung aus? Bitte.
Das ist eine fiese Frage von mir, weil es im Neuen Testament zu dieser Frage keine Antwort gibt. Wir sind aus der Macht der Finsternis errettet. Das wird schon gesagt, dass wir aus der Macht der Finsternis gerettet werden. Aber zu keiner Zeit wird der Satan von Gott ausgezahlt. Und es gibt diese Theorie des Lösegeldes an Satan. Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich finde den Gedanken spannend. Danke, dass du den reingebracht hast. Aber ich möchte diese Statements hier reinbringen, weil ich glaube, dass sie ein bisschen Klarheit schaffen. Die Theorie des Lösegeld an Satan sieht den Satan als viel mächtiger an, als er in Wirklichkeit ist. Nämlich so, dass er die Macht habe, von Gott alles zu verlangen, was er will, und nicht als jemanden, der aus dem Himmel hinabgestoßen worden ist und kein Recht hat, irgendetwas von Gott zu fordern. Nirgendwo sagt die Bibel, dass wir als Sünder dem Satan irgendetwas schulden. Das sagt Wayne Grudem. Und John Stott sagt, das Neue Testament treibt die Bildsprache des Erlösens nie so weit, dass es einen Hinweis darauf geben würde, an wen das Lösegeld bezahlt wurde. Sie gebraucht dieses Bild, um zu beschreiben, was hier geschieht, benutzt auch, ich sag mal, die Bedeutung, aber dieser Vergleich des Erlösens hat auch seine Grenzen. Weil es nur ein Bild ist, um zu beschreiben, was da geistig verwendet wird. Aber jedes Bild, was ich als Vergleich verwende, hat auch seine Grenzen. Weil ansonsten könnte ich sagen, okay, wenn du die Erlösersprache wählst, dann wähle ich die Selbsterlösung. Habt ihr noch den Gedanken von vorhin? Nee, das geht nicht. Da hat dieses Bild Grenzen. Diese Möglichkeit des Erlösens, das steckt ja eigentlich im Alten Testament drinne, findet aber hier keine Anwendung. Und genauso, an wen wird denn der Preis bezahlt? An Satan? Nee. Also, die Erlösung bedeutet ein Besitzwechsel. Aber wenn Gott uns von dem Satan befreit, dann gibt Gott nicht dem Satan das, was ihm zusteht, sondern wenn wir aus der Machenschaften, aus dem Machtbereich des Satans befreit werden, dann wird dieser Satan und seine Gefolgschaft gerichtet und entmachtet. Und Gott triumphiert über ihn. Und er wird besiegt. Aber nicht, das ist dein Teil. Und ich glaube, dieses Denken, also es liegt erstmal auf der Hand, so einen Gedanke zu denken, und das ist auch überhaupt nicht verwerflich, aber wenn man sich das bewusst macht, dann gehen wir davon aus, wenn Gott dem Satan hier etwas auszahlen sollte, dass wir hier zwei Spieler auf Augenhöhe hätten. Aber der Satan ist nicht in der Verhandlungsposition. Er ist ein Räuber. Er ist ein Dieb. Er ist ein Lügner. Und er beansprucht etwas für sich, was ihm aber nicht gehört. Jesus kommt und treibt ihn aus und sagt nicht, komm, wir machen einen Deal. Nix Deal. Mit Satan werden keine Deals gemacht. Deswegen, aber auch dieser Gedanke, dass dem Vater der Preis bezahlt wird, auch den gibt es. Aber wir müssen es so machen, glaube ich, wie Calvin sagt, und dann kannst du was sagen. Johannes Calvin hat mal gesagt, an Stellen, wo die Schrift schweigt, sollten wir nicht weitere Wege gehen, sondern einfach sagen, die Bibel sagt schlicht und ergreifend dazu nichts. Also ist es nicht in dem Maße wichtig, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Wir wissen nur, es braucht einen Preis. Bitte. Und ich habe mal so darüber nachgedacht, und wir finden diese Erlöser-Beschreibung auch bei dem Volk Israel, erlöst aus Ägypten. Lass uns mal schauen in 2. Mose 6, Vers 6. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Hier sehen wir die Sprache des Erlösens, und anscheinend erwähnt Gott hier seinen ausgestreckten Arm und große Gerichte, weil es hier ein Kraftakt ist, den Gott durchführt. Das ist nicht so, sondern er handelt leidenschaftlich und mit Hingabe. 2. Samuel 7, Vers 23. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist? Spannend, oder? Für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und an ihnen Großes zu erweisen und furchtgebietende Taten an deinem Land, in dem du vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nation und ihre Götter vertriebst. Hier haben wir eine Situation des Volkes Israels unter der Gefangenschaft Ägyptens, und auch hier wird von Erlösen gesprochen. Gott hat einen Kraftakt, eine außerordentliche Anstrengung, die er aufwendet, um diese zu befreien vor diesen Verstrickungen, aus denen sie selber nicht herauskommen können. No way. Und er kommt mit der Erlösung, aber wer bekommt den Preis? Hat er einen Verhandlungspartner auf der anderen Seite? Kriegen die Ägypter irgendwie was ab? Nein. Die haben keinen Gewinn dadurch. Sondern die werden sogar noch was? Die werden noch ausgeplündert. Ja, und es ist halt interessant, dass im Neuen Testament, in Lukas 24, Vers 21, sagen die Emmaus Jünger, wir aber hofften, dass er, also Jesus, der ja anscheinend im Grab liegen geblieben ist für die Emmaus Jünger, oder zumindest nicht auffindbar ist, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Also auch hier im Neuen Testament ist unter den Jüngern diese Vorstellung, Israel braucht wieder Erlösung, aber nicht zwangsläufig, dass es einen Gegenpreis dafür geben muss, weil es keinen Verhandlungspartner gibt. Ägypten ist kein Verhandlungspartner für Gott, sondern sind Volk, sind Geschöpfe. Wenn Gott in die Erlösung geht, so ist meine Überzeugung, wenn Gott in die Erlösung geht, dann spielt er nicht in unserer Liga, dass er jemanden ausbezahlen müsste, sondern er leiht sich diese Sprache, um zu zeigen, du weißt, wie es ist, jemanden auszulösen. Das erfordert manchmal jahrelange Arbeit. Deine ganzen Ersparnisse gehen für jemand anderen drauf, damit er in Freiheit leben kann. So stelle ich mich zu dir. Ich werde alles auf eine Karte setzen. Ich werde mich aufreiben für dich, weil ich dich liebe. Darum die Sprache des Erlösens. Aber nicht punktuell 1:1 alles, okay, aber wer ist da auf der Gegenseite, der das Geld bekommt? Neben der Betonung dieser großen Kraftanstrengung in diesem Erlösungsbild für Gottes Rettungstat, liegt in dem Bild der Erlösung der Fokus auf dem Eigentumsrecht des Erlösers. Und das ist, glaube ich, das Ziel, warum Gott diese Sprache verwendet in unserer Errettung, der Wirksamkeit des Blutes Jesu, dass wir sein Eigentum werden. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 lesen wir ein Wort an die Ältesten. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also zum einen schützt dieser Vers vor Machtfantasien von Ältesten, dass sie sagen, meine Gemeinde, das ist meine Herde. Nee, die gehört jemand anderen anscheinend. Aber dieser Vers soll die Ältesten dazu motivieren, ihren Dienst treu zu machen, auch leidenschaftlich zu machen. Warum? Weil Jesus den Preis aufgebracht hat und es für sich beansprucht. Und wenn er so viel investiert hat, wie viel mehr sollten wir sagen, auch wir leben für den Herrn? Und die Erlösung erinnert uns, dass wir uns eben nicht mehr selbst gehören, sondern Gottes Eigentum sind und zu seiner Ehre leben. Darum, jetzt kommen wir in diese Verkauftsprache. Nicht verkauft, erkauft. Wir sind nicht verkauft, das wäre nicht so gut. Verkauft. In die Erkauftsprache, auf die du vorhin gewiesen hast. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Hier haben wir genau diese Bildsprache wieder. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das ist auch der Gedanke des Erlösens. Du gehörst jetzt nicht mehr in die Knechtschaft, sondern du hast den sozusagen Herrschaftswechsel vollzogen. Du bist jetzt an diesem Standort und du gehörst jetzt jemand anderem. In Freiheit und Frieden. 1. Korinther 7, Vers 23. Noch einmal, gleicher Brief, ein Kapitel später. Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Seid nicht menschengefällig, sondern dient dem Herrn. Seid fokussiert. Ihr gehört jetzt jemandem. Und darum endet wunderbar die Offenbarung 5, Vers 9, oder unser Thema. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Hier haben wir es wieder. Durch das Blut Jesu wurden wir verkauft. Durch das Blut Jesu wurden wir erkauft. Dankeschön, es ist spät. Und wir gehören ihm und haben dadurch eine neue Berufung in unserem Leben. Eine neue Ausrichtung. Ein neues Ziel. Und wir wissen, dass wenn er uns erlöst und erkauft und nicht verkauft hat, dann wissen wir auch, dass er uns tragen wird bis ans Ziel und dass er sich auch um uns kümmern wird. Und darum ist die Sprache der Erlösung eine sehr zentrale und eine außerordentliche Wirkung des Blutes Jesu, warum wir es auch besingen dürfen und es auch jetzt einüben sollten, denn wir lesen es hier, wir werden es in alle Ewigkeit tun. In der Offenbarung gilt das immer noch. Amen.